Service à la Riviera Academy. Herzlich willkommen bei Immowissen à la Riviera Academy. Wir servieren Ihnen kuriose Geschichten und knallharte Fakten aus der Immobilienwelt.
Hallo zusammen, ich bin Barbara Brüber von der Riviera Akademie, der Akademie für Immobilienwirtschaft, und ich fühle unseren Expertinnen und Experten auf den Zahn. Heute Philipp Jeckel.
Hallo zusammen, mein Name ist Philipp Jeckel, Geschäftsführer der BF Eternis GmbH. Ich habe mich seit über 20 Jahren mit den Themen Heiz- und Hausnebenkostenabrechnung sowie alle Services rund um die Immobilie beschäftigt. Meine Schwerpunktthemen sind aktuell die CO2-Kostenaufteilung und die unterjährige Verbrauchsinformation.
Hallo zusammen, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Heute sprechen wir über ein neues Gesetz, was uns alle betrifft und was einen wunderschönen Namen hat, das Kohlendioxid-Kostenaufteilungsgesetz, also ein richtiger Zungenbrecher. Gott sei Dank sind Sie da, Herr Jeckel, und kennen sich da ein bisschen besser aus und kennen das Wort auch gut und in- und auswendig. Schön, dass Sie da sind. Hallo.
Ja, vielen Dank, vielen Dank. Ich freue mich, dabei zu sein, ja.
Vielleicht können Sie zum Einstieg, wir haben ja vor kurzem ein Event zu dem Thema gemacht und da sind Fragen offen geblieben. Und deshalb haben wir gesagt, das müssen wir jetzt in der Podcast-Folge nochmal komplett machen, rund machen, dass wir diese Fragen beantworten. Da geht es hauptsächlich ja um Einfamilienhäuser, die vermietet werden, und auch so gemischt vermietete Gebäude, also ne, mit auch Gewerbe drin. Trotzdem, vielleicht können wir einmal noch mal kurz einsteigen in das Gesetz. Also was ist da neu und worum müssen Vermieter, Verwalter und so sich jetzt aktuell dann zusätzlich kümmern zu vorher?
Wir haben über das Kohlendioxid-Kostenaufteilungsgesetz gesprochen.
Geschafft.
Ja, über die, das Wort. Die CO2-Kosten. Ja, letztendlich hatte ich darüber berichtet, was eigentlich das Gesetz beinhaltet, ab wann es gültig ist und welche Energieträger auch davon betroffen sind. Es sind circa 98% unseres Abrechnungsbestandes sicherlich davon betroffen, also von unseren Kunden, von Ihnen. Das heißt, es ist jetzt nicht so eine kleine Masse, die wir da jetzt nebenbei noch mit bewältigen dürfen, sondern
Schon die große
ist natürlich
Menge,
auf Energieversorgerseite, aber auch auf Messdienstleisterseite ist das nochmal ein ganz schöner Aufwand, der jetzt auf der einen Seite in der Rechnung wieder zu finden ist und auf der anderen Seite auch auf der Heizkostenabrechnung einen Bestandteil auch in Zukunft hat. Was bedeutet das CO2-Kostenaufteilungsgesetz? Das CO2-Kostenaufteilungsgesetz ist ein Gesetz, welches neu gestartet wurde, um eine gewisse, Energiebilanz zu verbessern in den Gebäuden. Das bedeutet, wenn ich jetzt eine Liegenschaft habe mit Gas und habe sehr hohe Heizkosten, sehr hohe Energiemengen, die dort verheizt werden, dann könnte das darauf rückschließen, dass ich auch einen sehr hohen Anteil an CO2-Kosten habe. Die CO2-Kosten sind ein Bestandteil mittlerweile jetzt dann der Versorgerrechnung. Ich hatte letztes Mal das Beispiel des Flugtickets erwähnt. Auch im Flugticket habe ich ja nicht nur meinen Flugpreis, sondern habe ich noch eine Kerosinsteuer und irgendwelche Transportkosten oder was auch immer da noch so an Steuern mit reinkommt. So ähnlich kann man sich das vorstellen bei der CO2-Gebühr. Und Sie sollen Anreiz schaffen, sich mit seinem Gebäude auseinanderzusetzen. Wie ist denn aktuell überhaupt mein Gebäude in einer CO2-Kostenbilanz aufgestellt? Und was bedeutet das dann nachher auf der Kostenseite? Weil das Gesetz hat jetzt, ist jetzt nicht irgendwie mal gerade eine Umlage von Kosten auf meinen Mieter oder irgendeine zusätzliche Gebühr, sondern hier geht es wirklich auch dann in den Geldbeutel des Vermieters, des Eigentümers. Das ist vielleicht nur mal eine Besonderheit oder eine Neuerung, die es so in der Vergangenheit nicht gegeben hat. Heißt, wenn ich jetzt, wenn wir jetzt nochmal ein Stück weitergehen, diese CO2-Kostenaufteilung, werden ja anhand eines 10-Stufen-Modells vorgenommen. Daraus resultiert dann nachher, wie stark ist da eigentlich der Anteil des Vermieters und wie stark ist der Anteil des Mieters. Ein Haus mit ein gut isoliertes Haus, gute, die Fassade ist neu, die Heizungsanlage ist noch recht neu, wir haben sehr viel energetisch saniert, dann würde ich mal heute daraus Rückschlüsse ziehen, geringere Heizkosten und auch ein geringerer Vermieteranteil in der CO2-Kostenbilanz.
So, also das heißt, mein Haus ist energetisch auf einem Top, in einem Top-Zustand. Ich verbrauche weniger, also mein Mieter braucht weniger Heizgas oder Öl oder was auch immer, also verbraucht weniger, weil eben eh das Gebäude schon gut warm hält und damit senke ich auch den CO2-Verbrauch und die Kosten dafür. Und andersrum, wenn mein Gebäude nicht so gut in Schuss ist und ich eine alte Heizanlage habe, die einfach unfassbar viel verbraucht, dann steigen auch die CO2-Kosten und dann komme ich eben zum als Vermieter auch zum Zug, ne, und muss dann auch ordentlich in mein Portemonnaie greifen.
Genau. Ja, richtig. Also es gibt nochmal Unterschiede bei Gas, Fernwärme und Öl. Öl, davon kann man ja ausgehen.
Nicht so gut.
Das sind meistens ja, schon ältere Liegenschaften oder ältere Anlagen, die mit Öl befeuert werden. Meistens, ne, muss nicht immer sein. In der Regel sind das genau die Gebäude, die auch einen hohen Anteil an CO2-Kosten dann verursachen und auch einen hohen Anteil auf Vermieterseite nachher darstellen. Weil diese CO2-Menge in Kilogramm wird natürlich in dem ganzen Objekt auch mit den Gesamtquadratmetern der Wohnung miteinander dividiert und danach in ein 10-Stufen-Modell eingeordnet. Und danach kann man dann ersehen, wie hoch ist denn jetzt Vermieteranteil, wie hoch ist Mieteranteil. Heute vielleicht noch nicht so schmerzhaft. In den nächsten Jahren wird die werden die CO2-Kosten weiter steigen. Da kostet dann irgendwann so eine Tonne oder CO2 zwischen 55 bis 65 Euro. Ich glaube, heute liegen wir bei 35 Euro. Also man sieht, da verändern sich die Kosten auch nochmal.
Und dann wird es durchaus interessant, ne? Und Idee des Gesetzes ist eben, dass wenn ich sehr viele CO2-Abgaben habe, dass ich dann vielleicht als Vermieter auch mir nochmal Gedanken mache, ob mein Gebäude nicht energetisch aufgebessert werden könnte. Ob sich das.
Ja, das ist immer die Frage, ne? Also welche Investitionen kann ich mir erlauben? Das muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen.
Das muss
welche
ich halt auch rechnen. Ne?
Ja. Schaffe ich, wie kann man das, wie rechnet sich das, wie amortisiert sich das und was gibt es vielleicht alternativ für, ich sag mal, gering investive Maßnahmen, die man vielleicht als erstes sich mal anschaut? Also Digitalisierung der Heizungsanlagen fällt mir beispielsweise an, um die Verbräuche und die Steuerung besser mal monitoren und auswerten und auch zu verbessern. Das kann sicherlich auch schon ein guter Hebel sein, um 10% Heizkosten zu sparen.
Ich habe jetzt auch gehört, allein der mir fehlt gerade das Wort, aber der Drehknauf an der Heizung quasi, das Thermostat, ne? Wenn das ausgetauscht wird, alleine schon und nicht ein altes ist, sondern ein neueres, das hilft auch schon immens zu sparen, ne?
Das kann sein, auch in Verbindung mit einem hydraulischen Abgleich, dass die Heizungsanlage und vor allem auch dann nachher die Pumpe der Heizungsanlage, dass die nochmal auf den Prüfstand gestellt wird. Einen Heizungscheck machen halte ich immer noch für sinnvoll. Es muss halt nicht die große Fassadensanierung sein, sondern man
es gibt
kann
eben
sicherlich
auch die kleinen
auch,
Sachen, ne?
Genau, mit direkter Einsparmöglichkeit und ich sag mal so 10% Einsparung von Heizkosten, das kann sich dann ja auch schon sehr, sehr, sehr lohnen.
Absolut, ja. Jetzt gehen wir mal zu den offenen Fragen über. Danke für die kleine Einführung nochmal ins Thema. Starten wir doch mit den Einfamilienhäusern. Also wir haben schon geklärt, wenn ich jetzt ein Gebäude habe mit vielen Wohnungen, dann gibt es diese Mietwohnungen, dann wird es aufgeteilt nach Quadratmetern, wer wie viel Kosten zu tragen hat und eben nach Verbrauch und Heizanlage, wie viel davon Vermieter und wie viel Mieter. Jetzt gibt es aber ja auch Einfamilienhäuser, die auch vermietet werden. und ja, die eine ganz eigene Gasheizung haben, ohne sich das irgendwie im Haus mit mehreren zu teilen. Und ja, manchmal haben die ja sogar auch, also selbst bei mir als Mieterin in, ich habe eine Etagenheizung quasi, ne? Ich habe eine Gastherme für meine, nur für meine Heizung quasi. Und die Vermieterin hat halt gesagt, hier kümmern Sie sich doch selber drum, suchen sich Ihren Anbieter. Ne? Das heißt, ich habe direkt den Kontakt mit dem Versorger.
Ja.
Wie ist das denn dann? Wie funktioniert das dann? Müssen dann trotzdem die Vermieter einen Teil dieser Kosten tragen oder nicht? Oder sind die dann raus, weil die ja das schon von Anfang an abgegeben haben?
Nicht wirklich, ja. Also das sind genau, das sind die zwei, also es sind eigentlich zwei Fragen, die wir, ne, auch, mhm, die wir auch letztes Mal mitgenommen haben. Was heißt denn das bei Gasetagenheizung? Mhm. Also, ne, das Beispiel, was Sie auch gerade genannt haben. Ich habe irgendwie pro Wohnung eine Gasetagenheizung und rechne selbst mit dem Versorger dann ab. Oder halt aber, ich vermiete ein Einfamilienhaus mit einer Gasheizung beispielsweise oder andere Heizungen auf jeden Fall. Auch dort gilt natürlich die CO2-Kostenaufteilung. Mhm. Also Gasetagenheizung plus Einfamilienhaus mit Heizung, die in den Bereich der CO2-Kostenaufteilung gehen. Heißt, wir haben hier ein Modell, was genauso umgesetzt werden muss, so kann man sagen.
Also es ist im Prinzip egal, ob ich jetzt mehrere Wohnungen vermiete oder nur eine, die
genau,
einfach eine eigene Heizung hat oder ein Haus mit einem Heizsystem. Es wird trotzdem verteilt, ne? Ja.
Es gibt eine Besonderheit, der Mieter muss seine Ansprüche gegen den Vermieter innerhalb eines Jahres nach Zugang der Versorgerrechnung geltend machen.
Mhm.
Das ist nämlich der Unterschied. Im Gegensatz zu einem zentral versorgten Mehrfamilienhaus ist hier der Mieter in der Pflicht und nicht der Vermieter. Also sonst war es ja genau andersrum, so habe ich es ja auch gezeigt. Der Mieter muss die Einstufung der Immobilie in das Stufenmodell selbstständig vornehmen. Er muss dann den Vermieteranteil an den CO2-Kosten selbstständig ermitteln und diese dann beim Vermieter einfordern.
Hei, 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 okay.
Ja. Ob das alle machen, weiß ich nicht. Aber es ist, also das ja, Proaktive kommt vom Mieter, nicht vom Vermieter.
Also im Prinzip die Person, die mit dem Versorger den Kontakt hat, ob das jetzt der Vermieter ist oder der Mieter.
Korrekt.
Kümmert sich dann um diese Aufteilung und muss dann jeweils der anderen Person gegenüber die Rechnung oder darf, als Mieter darf ich, als Vermieter muss ich, die Rechnung dann vorlegen quasi, ne?
Genau, wenn ich als Mieter Interesse daran habe, ein bisschen
Geld zurückzubekommen,
dann würde ich das tun. Wie gesagt, heute ist es in der Regel wahrscheinlich noch nicht so viel Geld, aber auch Kleinvieh macht auch Mist, ja.
Absolut, wer den Taler nicht ehrt, ne?
Genau.
Also nee, oder wer den Pfennig nicht ehrt? Nee, den Taler. Ne? Aber egal. Also wer das Kleine nicht schon ehrt, der. Ja. Okay, also das heißt, egal wie, der Vermieter ist nicht raus. Es ist nur die Frage, kommt der Mieter eben, ob jetzt aus dem Einfamilienhaus oder aus einer Wohnung mit Gasetagenheizung, kommt er auf den Vermieter zu oder nicht?
Genau.
Und im Prinzip hat der Vermieter womöglich Glück, weil der Mieter keine Lust hat zu rechnen und oder es nicht weiß oder und.
Das kann natürlich auch sein, ja.
Aber nach einem Jahr könnte sich dann der Vermieter zurücklehnen und sagen, okay, das Jahr ist jetzt um, wenn die Rechnung vom Versorger vorlag. Danach ist dann quasi der Anspruch erloschen.
Sozusagen verjährt, genau.
Ja, super. Wie ist das denn? Also, das heißt, egal wie, auch wenn ich quasi vorher alles auf den Mieter abgegeben habe und gesagt habe, hier kümmer du dich, mach du, im Zweifel kommt er eben dann doch auf mich zu, also ich komme da nicht raus. Gibt es denn irgendwie Ausnahmen? Also habe ich irgendeine Chance, da rauszukommen? Im Event hatten Sie ja auch sowas schon mal angedeutet.
Genau, die Ausnahme in dem Fall, also meine Folie hieß, Gesetz ist Gesetz, aber es gibt natürlich auch die ein oder andere Ausnahme. Und zwar bin ich davon ausgenommen, wenn es gibt zwei Möglichkeiten, davon ausgenommen zu sein. Erste Ausnahme war, ich bin Eigentümer eines Zweifamilienhauses und wohne auch in einer der beiden Wohnungen, und habe die Heizkostenabrechnung nie durchgeführt laut nach Heizkostenverordnung, sondern habe mich immer mit dem Mieter anders geeinigt. Dann bin ich nicht verpflichtet, morgen sozusagen die CO2-Kostenaufteilung durchzuführen, weil ich auch morgen keine Heizkostenabrechnung in dem Sinne nach der Heizkostenverordnung durchführe. Das ist zwar der eine Unterschied. Das heißt, wenn ich aber Vermieter von einem Zweifamilienhaus mit meiner Wohnung auch in der Vergangenheit schon Heizkostenabrechnungen gemäß Heizkostenverordnung durchgeführt habe, dann gilt auch die CO2-Kostenaufteilung.
Das ist also wie bei richtig. Der Steuer. Einmal eine Steuererklärung abgegeben, immer quasi.
Ja, genau. Und die zweite Ausnahme war, das sind quasi die Liegenschaften, die ab dem 1.1. oder nach dem 1.1.2023 an eine Wärmeerzeugungsanlage erstmalig angeschlossen wurden. Mhm. Ja, also klassischer Neubau zum Beispiel. Ja, neue Heizungsanlage in einem Neubau, also das erste Mal wirklich angeschlossen, gilt das dann ist der Eigentümer oder der Vermieter des Hauses ist von dieser CO2 Kostenaufteilung ausgeschlossen. Das heißt, da gibt es keinen Vermieter- und Mieteranteil, es gibt keine CO2-Kosten, die dort berechnet werden müssen, umgesetzt werden müssen. Das ist die zweite Ausnahme. Und die Frage, die wir damals gestellt bekommen haben, gilt das dann für ein Jahr? Also ist das befristet? Mhm. Oder ist,
das gilt ist dann diese, immer, ne, gültig?
Gilt diese Regel dauerhaft? Und ich habe mich da auch nochmal schlau gemacht, weil ich da auch mich mit dem Thema natürlich auch neu befasst habe. Und bei den Ausnahmeregelungen, da bin ich immer ein Freund davon, nochmal genauer nachzuforschen.
Doch nochmal vorsichtshalber, ja.
Bevor ich da irgendeine
Große
Aussage
Versprechen
tätige.
Große Versprechen machen, ne?
aber die Ausnahmeregelung gilt dauerhaft. Ach. Das ist wichtig zu wissen.
Ist eine erfreuliche Nachricht womöglich für die genau. diesen Einzelfall dann haben.
Ja, genau.
Wie ist das denn bei den gemischt genutzten oder auch den Gewerbegebäuden? Also da war eine Frage, wenn ich im Gebäude ein Gewerbe habe, ist das Gewerbe von den CO2-Kosten dann ausgeschlossen?
Nein. Nein. Es wird, also das kann man auch ganz kurz beantworten, es wird die CO2-Bilanz des gesamten Gebäudes in Klammern der Heizungsanlage ermittelt. Mhm. Ja, also es gibt, wichtig ist halt die Heizungsanlage. Wir hatten letztes Mal ja auch drüber gesprochen, ich habe jetzt Teil A meines Hauses habe ich saniert, neue Außenfassade, ich nehme das Beispiel nochmal, Teil B nicht, muss dann Teil A nicht weniger bezahlen und Teil B mehr. Mhm. Nein, das ist leider oder wie auch immer davon nicht zu berechnen, nicht zu erwähnen, nicht umzusetzen, sondern es geht einzig und allein um die Heizungsanlage. Mhm. Und auch in dem Fall wird die CO2
also die Grundlage, ne, ist immer die Heizkostenabrechnung. Und daraus entstehen dann auch die anderen Kosten, ne?
Genau, und hier bei dem Beispiel sind dann auch eben so die gesamten CO2-Kosten aufzuteilen.
Mm. Also mitgehangen, mitgefangen.
Auch das Gewerbe ist davon betroffen.
Dann kam als weitere Frage eine Heizungsanlage für eine WEG mit 4 Wohnungen und 2 weiteren Gebäudeteilen. In dem einen sind 5 Wohnungen und ein Laden und in dem zweiten ist 5-mal eine Gewerbeeinheit. Wie läuft denn da dann die Aufteilung?
Ja, das kann man auch gut beantworten. Hört sich kompliziert an
durch die ganzen Zahlen, ne? Wie viele Wohnungen wo und da. Ja.
Genau. Muss man aber in der Tat muss man sich das auch mal aufschreiben und dann rechnen, inwieweit der gewerbliche Anteil jetzt, wie stark jetzt auch von der genutzten Fläche letztendlich betroffen ist. Also wenn die gewerblich genutzte Fläche mehr als die Hälfte der gesamten versorgten Fläche umfasst, dann handelt es sich hier um ein Nicht-Wohngebäude im Sinne des Gesetzes. Mhm. In diesem Fall gilt die Einstufung in Stufenmodell laut energetischer Bilanz nicht, sondern, das ist auch nochmal wichtig, die CO2-Kosten werden dann im Verhältnis 50-50 zwischen Mietern und Vermietern aufgeteilt. Ist die, jetzt nochmal ein weiterer Hinweis, ist die gewerblich genutzte Fläche geringer als 50%, dann liegt ein Wohngebäude vor. Die CO2-Kostenaufteilung erfolgt standardgemäß.
Also so wie bei reinen Wohngebäuden. So.
Genau.
Also die nur zum Wohnen.
Und auch da, wenn das vielleicht nochmal auf die Frage zielt, wir haben jetzt mehrere Bauteile. Mhm. Auch das spielt erstmal für das Gesetz keine Rolle, denn auch das, ja, die Summe oder das Ensemble wird sozusagen von einer Heizungsanlage versorgt und das ist maßgeblich.
Also das heißt nur, wenn jetzt, also wir haben ja irgendwie diese verschiedenen Gebäudeteile, wenn jetzt in dem Gebäudeteil, wo 5 Wohnungen und ein Laden sind, da werden wahrscheinlich mehr Wohnungen da sein und da wird vermutlich das dann alles wie in einem Wohngebäude abgerechnet. Aber wenn jetzt der Gewerbeteil, also das, der Teil vom Haus eine eigene Heizanlage hätte, dann würde da Gewerbe, also die Gewerberegelung gelten.
Quasi. Ja, wenn die Heizungsanlage getrennt wäre, dann wäre das, glaube ich, auch kein Problem. Dann würde es wahrscheinlich auch nicht die Fragestellung kommen, sondern es geht letztendlich darum,
wenn das dann alles eine Heizung hat, alles, dann.
Das ist ja meistens dann die Problematik heraus, oder muss ich, deswegen sage ich, man muss sich das mal dann auflisten, wie viel Quadratmeter Fläche hat denn mein gewerblicher Anteil und wie viel hat denn mein Wohngebäude in dem Sinne, im klassischen Sinne, und danach kann ich dann auch wirklich einstufen, wonach kann eigentlich das CO2-Stufenmodell dann auch oder die Aufteilung dann nach dem Stufenmodell abgerechnet werden und eingeteilt werden. Mhm. Das ist halt entscheidend und maßgeblich.
Ja, super. Dann haben wir alle Fragen geklärt. Yippie.
Ja, ich freue mich.
Es werden wahrscheinlich noch ganz viele Fragen kommen, wenn jetzt die Praxis läuft.
Ja.
Da ist ja tatsächlich bislang auch ein Problem immer wieder aufgetaucht, ne? Und zwar die Grundlage. Der Versorger liefert die CO2-Kosten nicht mit. Wie komme ich denn da dran?
Ja, das habe ich noch, genau, das Thema habe ich auch noch mal mitgebracht, weil mich das aktuell natürlich noch beschäftigt und auch vor allem viele unserer Kunden beschäftigt.
Die Rückmeldung kam einfach häufig, ne? Wir kriegen
ich habe von vielen Kunden die Rückmeldung bekommen, auch nach der Veranstaltung. Mensch, was soll man jetzt machen? Der Versorger sagt, ich soll im Internet mal gucken, wie ich an die CO2-Mengen und Kosten komme.
Es ist easy, also wirklich leicht versucht, ne?
Ja,
und gucken Sie mal, googeln Sie mal.
Genau, und in dieser Woche hatte ich auch mit einem größeren WEG-Verwalter auch Kontakt und der mir das genau dasselbe mitgeteilt hat und sagt, hier, Herr Jeckel, gucken Sie mal, ich muss hier selber irgendwie anfangen, mal zu
rechnen und zu recherchieren, ja.
Und ist das denn so richtig? Und da hatte ich dann nochmal den Gesetzesauszug zu dem Kohlenstoffdioxidkostenaufteilungsgesetz zur Verfügung gestellt. Und das ist nämlich nicht der Fall. Der Versorger hat hier laut Gesetz auch eine Verpflichtung, diese Werte zu übermitteln. Das heißt, Werte meine ich zum Beispiel die CO2-Menge in Kilogramm und auch die CO2-Kosten, die angefallen sind für die Heizperiode, für das Abrechnungsjahr. Und daran muss man auch sich halten. Also das ist vielleicht nochmal wichtig für alle, wer gerade vielleicht verzweifelt am Kämpfen ist. Da
ja, ist ja auch nicht so einfach, mal eben herauszufinden, ne? Und ich meine, wenn der Versorger da in der Pflicht ist, dann gut zu wissen, oder? Dass wir
in dem Beispiel,
den nochmal festnageln können.
Genau, in dem Beispiel ist man nochmal an den Versorger rangetreten, auch mit dem Gesetzestext. Und 2 Tage später, also auch diese Woche noch, gab ein ganz frisches Beispiel, gab es dann halt auch nochmal das Feedback, dass da sich um Missverständnis gehandelt hat und Kosten und die Energiemengen, die werden jetzt nachgeliefert.
Aber es ist kein
Einzelfall. Also das habe ich jetzt wirklich auch von unterschiedliche Versorger halt mitgeteilt bekommen. Was kann man da machen, was soll man jetzt machen? Und
ist ja auch erstmal, dann denkt man sich, toll, die Basis fehlt, ne? Dieses 10-stufige Modell zu mal rechnen, wunderbar, aber wenn ich gar keine Zahlen habe, mit denen ich rechnen kann, hilft mir das auch nichts, ne? Und
Und es muss halt umgesetzt werden, wenn nicht, hat der Mieter Kürzungsrecht in der Heizkostenabrechnung nachher. Das heißt, wenn uns die Daten fehlen, dann könnte es dann zumindest das Problem noch weiter verlagert werden. Mhm. Ja, und das will ja auch keiner. Also auch da einfach nochmal das Gespräch suchen.
Denke, und Gesetzestext womöglich nochmal mitschicken. Wirkt.
Wenn es hilft, ja. In dem Fall hat es geholfen.
Ja. Aber es ist ein guter Hinweis. Das heißt, wir wissen, im Gesetz steht es drin. Der Versorger muss diese Zahlen jetzt mitliefern. Und wenn sie nicht drin sind, dann erinnern Sie sich an unsere heutige Podcast-Folge und weisen Sie nochmal darauf hin. Das ja. Wirkt wahre Wunder und Missverständnisse lösen sich manchmal von allein. Ja. Und wir haben die Basis und es gibt nicht den Rattenschwanz hinten dran, ne? Dann mit dem Mieter noch den Ärger und so.
Ja.
Super, super wertvoller Hinweis. Vielen Dank dafür und auch für dieses ja, Beispiel, was einfach zeigt, es lohnt sich. Ne? Es lohnt sich einfach nochmal manchmal nachzuhacken und dran zu bleiben. Ja, hoffen wir, dass es dabei bleibt und nicht weitere Probleme noch entstehen, die ja jetzt dann vielleicht womöglich in der Praxis auftreten. Falls dies der Fall ist, schreiben Sie uns immer gerne an podcast@evia-akademie.de. Wir freuen uns über alle Ideen, Fragen, Tipps, Anregungen. Herr Jeckel kommt vielleicht auch nochmal in den Podcast und beantwortet irgendwann nochmal Fragen zu dem Thema oder auch zu ganz anderen Themen. Ja, also ja, wenn gerne. Sie da Fragen haben, melden Sie sich gerne. Ansonsten hören wir uns in 2 Wochen wieder und Ihnen, Herr Jeckel, ganz, ganz lieben Dank für die Beantwortung der noch offenen Fragen.
Herzlich gerne. Vielen Dank auch.
Immer wissen, aller Ivi Akademie.